Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem coolen Podcast Power to the People. Heute sind wir mal wieder zu dritt und bei meiner Seite sitzt die Jojo, unsere im Hier und Jetzt lebende Industrie-Expertin. Zu meiner Rechten sitzt der Alex, der hat sich super duper mit der Industrie in der Vergangenheit auseinandergesetzt. Genau.
Und bei dieser Gelegenheit würde ich auch gerne dich ganz gern vorstellen. Und zwar bist du ja heute in unserem Podcast dafür verantwortlich, diese ganzen rechtlichen Regularien uns mal ein bisschen näher zu bringen.
Genau, vielen Dank für die Vorstellung. Wir wollen uns heute nämlich ein bisschen mit der Industrie beschäftigen und wie sich die Industrie gewandelt hat und da vor allen Dingen auf die Energiewirtschaft eingehen, um rauszufinden, wie es aber früher war, wird uns der Alex erstmal kurz einen Einblick geben.
Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich steige mal direkt ein. Ja, die Energieversorgung in Deutschland wurde lange Zeit als natürliches Monopol betrachtet, auf das die Marktwirtschaft keinen Einfluss hatte. Der Bereich unterstand komplett großen Produzenten und regionalen Versorgungsunternehmen, die den Markt unter sich aufgeteilt haben. Da war kein Wettbewerb möglich. Die Leidtragenden waren letztendlich die Verbraucher, die dann ständig mit steigenden Energiepreisen zu kämpfen hatten. Zur Steigerung der Effizienz oder Ähnlichem fehlten einfach die Anreize. Kraftwerke im Allgemeinen dienten lediglich als Mittel zum Zweck für die Energieversorgung.
Oh, das klingt jetzt aber noch nicht so gut. Was ist denn dann passiert?
Naja, also 1998 wurde dann das Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts verabschiedet. Das war damals ein Startschuss für den freien Wettbewerb. Die zunehmende Konkurrenz auf dem Strom- und Gasmarkt sollte dem Endverbraucher zugutekommen. Außerdem versprach man sich Innovationen im Bereich der Energieerzeugung. Auch die Kraftwerke wurden nun deutlich effizienter.
Und wie hat das dann den Markt verändert?
Zunächst änderte die Liberalisierung die Strompreisbestandteile. Früher bestand der Strompreis aus dem reinen Energiepreis, den Netzentgelten und der Umsatzsteuer. Dann kamen allerdings eine Vielzahl von Abgaben und Umlagen dazu. Damals profitierten die Leute noch von sinkenden Strompreisen. Heute ist der Strom aber beispielsweise fast doppelt so teuer wie damals. Zum Vergleich, 1980 kostete eine Kilowattstunde etwa 18 Pfennig. Heute sind wir bei rund 32 Cent die Kilowattstunde. Das liegt an den neuen staatlichen Abgaben und Umlagen. Der Emissionshandel zum Beispiel, auf den wir auch später noch mal ausführlicher eingehen werden, hat Energie aus fossilen Produktionsanlagen noch mal teurer gemacht. Dann gab es noch den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie, ausgelöst durch die Fukushima-Katastrophe 2011, der auch für eine Verknappung der Erzeugungskapazität sorgte. Das war damals ein großer Schritt, denn Kernenergie galt unter großen Teilen der Bevölkerung als die Technologie der Zukunft.
Ach so, okay. Und wie sah es dann damals mit Ökostrom aus?
Ja, Deutschland war sehr weit weg von dem, was wir heute vorweisen können. Der Anteil an erneuerbaren Energien lag 2020 bei ungefähr 46%. Gratulation an der Stelle auch, gute Sache. 1990 lag der Anteil tatsächlich bei 1%. Klimapolitik war damals einfach nicht das Thema, das es heute ist. Während Nachhaltigkeit heute sogar als Verkaufsargument genutzt wird, lag damals lediglich die Bezahlbarkeit im Fokus. Damals gab es beispielsweise vereinzelt die Atomkraft-Nein-Danke-Demos und Organisationen, aber das war nicht vergleichbar mit dem Einfluss der Fridays for Future-Bewegung. Früher bestand der Energiemix einfach ausschließlich aus Kohle, Öl, Erdgas und Kernenergie. PV-Anlagen, Windparks oder Pumpspeicherkraftwerke waren absolute Ausnahmen in der Industrie. Man hat als Konsument in der Regel aber auch nicht nach grünem Strom gefragt. Umso beeindruckender, dass wir in diesen paar Jahrzehnten so einen Umschwung geschafft haben. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Okay, ja, aber ein erstes Umdenken der Regierung und der Verbände fand ja schon in den 90er Jahren statt. Wie kam es eigentlich nochmal dazu?
Genau, nämlich mit dem Kyoto-Protokoll. Im Dezember 1997 trafen sich 170 Länder und mehrere hundert Nichtregierungs- und zwischenstaatliche Organisationen zur dritten Konferenz zur Klimarahmenkonvention der Vereinigten Nationen in Kyoto, Japan. 84 Teilnehmer, darunter Deutschland sowie weitere wichtige Treibhausgasemittenten, verpflichteten sich im Rahmen des Kyoto-Protokolls die Kohlendioxid Äquivalenten um 5% gegenüber dem Basisjahr 1990 zu reduzieren. Das Protokoll trat dann im Jahr 2005 in Kraft und dieser Wert galt dann für die erste Periode von 2005 bis 2007.
Aber beinhaltete das Protokoll denn auch schon konkrete Maßnahmen?
Ja, genau. Im Rahmen des Kyoto-Protokolls wurden drei fundamentale Instrumente eingeführt. Zum einen der staatliche Emissionshandel, dann die Joint Implementation und der Clean Development Mechanism. Für die Industrie war aber besonders der Emissionshandel von Bedeutung.
Was war denn nochmal der Emissionshandel?
Der Emissionshandel beinhaltete die Einführung eines internationalen Handels mit Emissionszertifikaten. Er basierte auf einem volkswirtschaftlichen Prinzip der Internalisierung externer Kosten. Durch Ausstoß von giftigen Stoffen schaden Akteure ihren Mitmenschen, ohne für diesen Schaden aufkommen zu müssen. Mit der Einführung des Emissionshandels wird die zuvor nicht bepreiste Möglichkeit, Treibhausgase zu emittieren, eingeschränkt. Denn Treibhausgas emittierende Akteure müssen dann für das Recht, je eine bestimmte Einheit CO2-Äquivalent zu emittieren, zahlen. Unternehmen sollen dadurch einen monetären Anreiz erhalten, ihre Emissionen beispielsweise durch Innovationen in umweltfreundliche Technologien zu reduzieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Grenzvermeidungskosten pro Emissionsmenge geringer sind als der Marktpreis des Treibhausgaszertifikats. Man nennt diese Strategie auch Entwertungsstrategie, da umweltschädliche Prozesse entwertet werden.
Ja, das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert mit dem Emissionshandel. Woran lag das denn?
Genau, nämlich weil in der zweiten Handelsperiode von 2008 bis 2012 der Emissionshandel durch eine hohe Anzahl überschüssiger Berechtigungen und stark sinkender Preise gekennzeichnet war.
Wurden dann auch weitere rechtliche Rahmenbedingungen von der Regierung eingeführt?
Ja, dann mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichteten sich erstmals über 150 Staats- und Regierungschefs 2015, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius beziehungsweise möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Vor diesem Hintergrund verpflichtet sich auch die EU und damit auch Deutschland, bis 2050 klimaneutral zu werden. Um die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, wurde im Jahr 2016 der Klimaschutzplan 2050 von der Bundesregierung verabschiedet. Die Verbindlichkeit der Ziele schaffte dann das Klimaschutzgesetz im Jahr 2019. Dabei wurde dann zum ersten Mal Klimaziele zu einem Gesetz.
Ah, und was war dann Inhalt dieses Gesetzes?
Mit dem Klimaschutzgesetz wurden dann erstmals Emissionsgrenzen für einzelne Sektoren eingeführt, darunter auch für die Industrie, die nach der Energiewirtschaft am meisten Emissionen bis 2030 einsparen sollte.
Kam es dann zu einem Umdenken in der Industrie? Oder der Wandel in der Industrie, ist der dann nur noch von Regularien gesteuert?
Hauptsächlich schon, ja. Aber der Handel mit CO2-Zertifikaten und die Einhaltung verschiedener Emissionswerte zum Beispiel haben weitreichende Auswirkungen. Allein die Wirtschaftlichkeit, die dadurch gesteigert werden kann, ist ein starkes Argument. Unternehmen, welche möglichst energieeffizient handeln, können allein dadurch ihre Kosten senken. Außerdem sind die Strafzahlungen für die Überschreitung von Emissionswerten oder der Zukauf von eben diesen CO2-Zertifikaten recht teuer. Studien belegen zudem, dass das Wirtschaftswachstum von Unternehmen, welche nachhaltige Produkte anbieten, schneller steigt, weil die Nachfrage nach solchen Produkten zurzeit eben sehr hoch ist.
Ja, stimmt. Also ich achte mittlerweile auch auf klimaneutral hergestellte Produkte.
Ja, genau, das meine ich. Diese Werte sind mittlerweile in der Gesellschaft angekommen und das ist dann quasi auch gleichzeitig eine Marketingstrategie. Aber auch Geschäftskunden achten auf die Klimaneutralität, in der Herstellung eigener Produkte. Somit ergeben sich dann eben auch Vorteile in Ausschreibungen. Industrieunternehmen, welche zum Beispiel einen Großteil ihrer Stromversorgung mit Grünstrom abdeckt, enthält dann eher den Auftrag als ein Unternehmen, welches das nicht tut.
Und woher weiß ich dann, welche Maßnahmen ein Unternehmen für die Klimaneutralität unterstützt?
Das müssen große Unternehmen aufgrund des EU-Gesetzes offenlegen. Sie sind also dazu verpflichtet, Informationen über soziale und ökologische Auswirkungen, wie dann zum Beispiel auch die Strombeschaffung und deren Aktivitäten offenzulegen. Dadurch erhofft man sich, dass Klimaschutzvorschriften positiv beeinflussen.
Ah, okay, aber welche Maßnahmen werden denn dann zum Beispiel getroffen?
Also erstmal kann ein Unternehmen darauf achten, dass der Betrieb von Maschinen und Gebäuden möglichst energieeffizient abläuft. Denn durch die Reduktion des Stromverbrauchs spart man natürlich Kosten. Und die Transformation der Industrie bewegt sich ja auch immer mehr in eine digitalisierte und automatisierte Welt, die sogenannte Industrie 4.0, von der auch gerade alle sprechen. Die Anbindung von zum Beispiel Sensoren hilft dabei, unterschiedliche Kennzahlen wie Energieverbrauch oder Qualitätsdaten aufzuzeichnen und das Unternehmen zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen im Produktmanagement oder Produktionsmanagement zu treffen. Der Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz, kann dann zum Beispiel auch zur Prozessoptimierung beitragen und selbst steuern. Und diese Prozessoptimierung ist natürlich darauf ausgelegt, Zeit und Geld zu sparen und steuert Prozesse dann eben so, dass weniger Energie benötigt wird.
Aber woher bekommen Industrieunternehmen denn ihren ganzen Strom?
Jetzt werden immer mehr erneuerbare Energien in den Strommix der Unternehmen aufgenommen. Als Industrieunternehmen mit hohem Stromverbrauch stehen hier hinter der Stromversorgung oft ganze Abteilungen. Diese sorgen dann eben für die Strombeschaffung, für Energy Monitoring, also die Energieüberwachung. Und einige beschäftigen sich dann auch eben sogar damit, möglichst autark zu sein. Tesla hat ja zum Beispiel diese Gigafactory mit einem Dach voller PV-Anlagen erbaut. Das verdeutlicht ja schon mal, dass sich große Industrieunternehmen versuchen, von der Abhängigkeit der öffentlichen Stromversorgung wegzukommen und sich selbst zu versorgen. Natürlich am besten möglichst kostengünstig und ohne den Ausstoß von Treibhausgasemissionen.
Tesla ist ja ein super innovatives Unternehmen und gerade stark am Wachsen. Da liegt es ja nahe, während des Baus seiner Fabrik PV-Anlagen zu integrieren. Machen das aber auch andere Industriekonzerne, die jetzt zum Beispiel nicht gerade ohnehin im Aufbau einer eigenen Infrastruktur sind?
Ja, also zum Beispiel hat Bayer zusammen mit RWE zwei Offshore-Parks in Planung, die eben grünen Strom für eine Produktion von grünem Wasserstoff herstellen sollen. Aber auch BASF zusammen mit Vattenfall haben vor kurzem Pläne veröffentlicht zu ähnlichen Projekten. Solche Projekte zeigen eben, dass Unternehmen untereinander auch zusammenarbeiten, also Unternehmen aus der Industrie zusammen mit großen Energiewirtschaftsunternehmen. Und das zeigt eben auch, dass diese Unternehmen den Willen haben, den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen.
Ich habe auch letztens gehört, dass jetzt auch großes Potenzial in der Verwendung von Wasserstoff gesehen wird. Kann man Wasserstoff dann auch in der Industrie nutzen?
Ja, durch den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft wird sich in der Industrie sehr wahrscheinlich noch viel zu tun geben. Große Firmen der Stahl- und Chemieproduktion werden sich langfristig auf Wasserstoff umrüsten und eigene Elektrolysekapazitäten aufbauen. Der Druck seitens der Bevölkerung und der Politik bringt die Unternehmen immer weiter dazu, auf Alternativen zu setzen und die eigenen Prozesse eben zu dekarbonisieren. Wasserstoff ist dabei eben sehr sinnvoll und kann gut eingesetzt werden, um die Prozesse zu dekarbonisieren. Da die Firmen bei zu hohen Emissionsausstößen Strafen zahlen müssen, ist es eben schon auch sinnvoll, jetzt frühzeitig was gegen den Treibhausgasausstoß zu unternehmen.
Das zeigt ja schon, wo Energiewirte zukünftig überall in der Industrie eingesetzt und gebraucht werden können. Durch die immer mehr zusammenwachsenden Sektoren begrenzt sich die Energiewirtschaft ja nicht nur noch auf Stromerzeugung und Transport. Ich denke, das war mal wieder ein spannender Podcast. Das war's mit Power to the People. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder um spannende Themen der Energiewirtschaft geht. Und genießt noch euren Tag. Danke fürs Zuhören.